Liebe Gemeinde, verstehst du auch, was du liest? Wenn Sie zu Hause Folgendes lesen: Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, still wie ein Lamm. Oder wenn Sie singen: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ja, mit der Bibel heißt ja, wie wir es eben gehört haben, Tipps zum Bibellesen zu geben. Ich möchte Ihnen heute Morgen, vielleicht gerade für die kommende Woche, eine Art und Weise mal vorstellen und vormachen, wie man die Bibel auch noch lesen kann. Das nennt man typologische Auslegung. Typos ist dabei ein Bild, ein Symbol, das man durch die ganze Bibel verfolgen kann, wie eine Linie, wie ein roter Faden in Bezug auf das Lamm, wörtlich sogar, wie ein roter Faden. Wie ein Lamm zur Schlachtbank. Nun, der Philippus fing bei dem Schatzmeister aus Äthiopien, dem Finanzminister, der sicher nicht in einer Mercedes-Karosse, wie das heute wäre, fuhr, sondern auf einem holprigen Wagen. Er fing bei Jesaja an, heißt es. Ich will mal dem Vorurteil entsprechen, dass die Deutschen besonders gründlich sind, immer alles bei Adam und Eva beginnen und das auch tun. Und zwar ab der Stelle, wo das erste Mal in die Schöpfung Misstrauen gegen Gottes Güte kam. Davor gab es Scham überhaupt nicht. Können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Menschen schämten sich nicht voreinander, weil sie sich auch vor Gott nicht schämen mussten. Aber dann kam auch das in die Welt. Heute ist es ein nötiger Schutz sogar. Aber diese Scham veranlasste Adam und Eva ja etwas zu tun. Sie fühlten sich irgendwie vor Gott bloß, nackt, entdeckt. Wegen dem, was sie getan hatten, wollten sie irgendein Zeichen setzen, dass ihnen leid tut, dass sie sich jetzt verbergen müssen. Das taten sie auch an ihrem Körper mit Blättern vom Feigenbaum. Wir kennen diese Stelle. Und Adam und Eva machten sich Blätter, machten sich Röcke vom Blätter vom Feigenbaum. 1. Mose 3, Vers 7. Aber dann hören sie Gottes Stimme im Garten. Und sie merken, wie lächerlich das ist, sich vor Gott verbergen zu können. Klappt nicht. Und am Schluss dieser Auseinandersetzung, dieses Gerichtsverfahrens, das dann einsetzt, diesen Dialog zwischen Gott, Adam und Eva und der Schlange, am Schluss heißt es dann: Und Gott, der Herr, machte, im Vers 21, Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und kleidete sie. Also ob das erste jetzt wie Unterzeug war und das andere drüber kam, das ist müßig. Jedenfalls, Gott sagte so etwas wie: Also wenn ihr euch vor mir schon bedecken wollt, dass ihr mir wieder ins Angesicht sehen könnt und ich euch auch überhaupt wieder ansehen kann, nach dem, was ihr getan habt, dann müsst ihr mir die Bedingungen schon überlassen, nach denen ihr mir wieder vor die Augen treten könnt. Ich muss euch schon kleiden. Ich bin euer Designer. Ich muss das bestimmen, wie ihr auszusehen habt, wenn ihr mir wieder vor die Augen treten wollt. Und der Unterschied ist ja nun, das, was Adam und Eva sich machten, waren Pflanzenkleider. Und was Gott ihnen macht, sind Kleider von einem Tier. Röcke von Fellen. Wir haben uns zu Hause schon unterhalten, was das wohl für ein Fell gewesen sein mag. Bestimmt ja nicht irgend so ein langweiliges, sondern vielleicht ja ein schönes von einem Leopard oder Tiger. Vielleicht aber auch das Fell eines ganz bestimmten Tieres. Ich will jetzt mal noch nicht zu viel verraten. Jedenfalls wurde Adam und Eva damit schon deutlich gemacht, ganz am Anfang im 3. Kapitel der Bibel, wenn ihr weiter leben wollt, trotz dem, was ihr getan habt, Sünde gegen Gott verdient den Tod, dann muss ich mir etwas ausdenken, dass jemand stellvertretend für euch den Tod erleidet. Ein lebendiges Wesen, eine Pflanze genügt nicht. Und das muss sich Adam und Eva tief eingeprägt haben, denn schon ihre ersten beiden Kinder, die haben dann ja auch geopfert. Abel war ein Schäfer, Kain wurde ein Ackermann. Und es begab sich, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und dann diese seltsame Stelle in unserem Vogelflug durch diese Heilsgeschichte jetzt. Die zweite Stelle, wo wir mal landen, die schon viele beschäftigt hat. Die Maler haben es versucht, was da unsichtbar geschah, auszudrücken. Wie will man das sichtbar machen? Gott akzeptiert das eine Opfer, das andere nicht. Da haben sie gemalt, dass der Rauch bei dem einen hochgeht, Gott erreicht sozusagen, beim anderen verliert sich alles so in der Horizontalen. Wie als wenn also unter einer dicken Smogschicht der Rauch links und rechts sich dann verbreitet. Ja, und viele haben gedacht, der Abel war halt ein religiöserer Mensch, ein frommeres Kind und so. Er hatte so mehr religiöse Gefühle und deswegen hat Gott das Opfer vom Abel gnädig angesehen. Ich denke, ein Vers ganz hinten in der Bibel, und das ist jetzt der zweite Hinweis, man muss die Bibel lernen, in Zusammenhängen zu lesen, in großen Zusammenhängen. Manchmal erklären sich Stellen von ganz vorne in der Bibel, erst mit Stellen ganz hinten in der Bibel. Eine Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 4, hilft uns hier. Es heißt dort, durch den Glauben hat Abel ein besseres Opfer gebracht. Ich stelle mir es so vor, Abel hat seinen Eltern geglaubt, dass Gott ein Tier haben will. Und der Kain war einer der ersten Vertreter dieser Mentalität, ich will nach meiner Fasson selig werden und Gott muss akzeptieren, was ich ihm bringe. Er muss ja froh sein, dass ich ihm überhaupt was gebe und er muss akzeptieren, auf welche Weise ich das tue und was ich nehme. Aber in Bezug auf diese Dinge, wie Gott uns gnädig sein kann, da muss schon Gott bestimmen dürfen. Und der Abel gehorchte und der Kain hätte sich auch so ein Lamm nehmen müssen. Und deswegen, glaube ich, hat Gott dieses Opfer gnädig angesehen, weil Gott wollte, dass dieses nicht vergessen wird, dass es ein reines, unfehlbares Erstling einer Herde sein musste, damit es auch weiterhin ein sauberes, gut erkennbares Zeichen sein würde auf jemand, der noch viel später kommen würde. Deswegen musste Gott da genau sein. Nun wollen wir einen großen Sprung machen. 1. Mose 22. Wir wissen, dass in 1. Mose 12 Abraham von Gott gesagt bekommt, dass er nochmal aufbrechen soll in seinem Alter und dass er gesegnet werden würde. Und da heißt es in Kapitel 21, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Man könnte auch sagen, prüfte Gott, testete Gott Abraham und sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Das ist seltsam und hat schon viele Gemüter sehr erregt, was Gott hier verlangt. Aber ich denke, sie haben oft übersehen, dass das hier beginnt mit dem Wort, er versuchte, also Luther übersetzt versuchte, Gott versucht uns nie zum Bösen. Bessere Übersetzung dieses hebräischen Wortes ist deswegen, er prüfte, er testete ihn. Und Pfarrer Lotz hat es mal so schön gesagt, Gott prüft uns immer nur, damit wir die Prüfung bestehen. Und er prüft uns auch immer nur mit einer Art von Prüfung, die man bestehen kann. Denn Gott prüft uns nicht, damit wir verlieren, um uns klein zu machen, sondern damit wir gestärkt und um eine bestimmte Erfahrung reifer aus dieser Prüfung, Glaubensprüfung, hervorgehen. Das muss man bedenken bei dieser Geschichte, die ja ein Mittel ist von den Atheisten bis in die heutigen Tage und bis in die heutige Literatur. Gerade wieder in einem jetzt neu erschienenen Buch, denn sie wissen nicht, was sie glauben. Als wäre Gott ja ein grausamer Schlachter. Nein, Abraham und Isaak sollten hier eine Demonstration bekommen, eine Lektion für etwas anderes, aber so deutlich, dass sie sie nie vergessen würden. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, Abraham, hier bin ich, mein Sohn. Er sprach, wo ist Feuer? Hier ist Feuer und Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie kamen an die Stätte, die ihnen Gott gesagt hatte. Da baute Abraham einen Altar, legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, reckte seine Hand aus, fasste das Messer. Und da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben. So wie es viele Völker um Israel herum übrigens zu dieser Zeit noch praktiziert haben, Menschenopfer gebracht haben. Tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Kommt Ihnen hier schon einiges bekannt vor? Frage ich mal ganz esoterisch, geheimwissenhaft. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke und ging hin, nahm den Widder, opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Also vorstellen können wir es uns nicht, aber ein jugendlicher, junger Mann, 16, 17 Jahre alt, steigt, kurz vor dem Tod gerettet, vom Altar runter, dem er schon gelegen hat. Und statt ihm wird dann das Tier draufgelegt. Also das Leben neu geschenkt bekommen. Das muss eine unwahrscheinliche Erfahrung gewesen sein, die beide natürlich nie mehr vergessen haben. Gott machte damit ein für alle Mal klar, ich will keine Menschenopfer, die ihr mir bringt aus Religion, wie das ja heute noch gibt, dass Menschen sich vorstellen, sie müssten sich ausdenken, auf welche Weise sie Gott gnädig stimmen könnten, dass es ein Opfer sein muss, etwas, was kostet, was bedeutet, ein Verzicht ist, das ist allen klar. Sondern Gott hat das Sagen, wie das vor sich zu gehen hat. Gott hat den Weg zu bestimmen, mit ihm versöhnt sein zu können. Und deswegen nannte Abraham diese Stätte auch der Herr sieht. Man vermutet übrigens gar nicht zu Unrecht, dass dieser Berg damals schon der Ort war, wo später dann Jerusalem gebaut wurde. Wer heute einmal die Felsen besichtigt im Felsendom, auf dem Tempelberg, der findet noch uralte Einritzungen und Abflusslöcher für Blut und so weiter. Das ist ein Berg geworden, auf dem wahrscheinlich dann später auch Jerusalem entstand und der Tempel stand. Nun, unsere Heilsgeschichte aus der Vogelperspektive geht weiter. Wir fliegen wieder ein paar hundert Jahre mehr noch weiter. Jahr für Jahr haben also die Juden, haben die Israeliten diese Opfer gebracht. Durch Isaaks Nachkommen wuchs das Geschlecht Abrahams heran. Die zwölf Söhne Jakobs dann wurden wiederum Stammväter von 12 Stämmen Israels. Aber erst einmal waren sie ja Brüder gewesen und dem jungen Josef standen sie feindlich gegenüber. Josef wird aus dem Gefängnis in dem tiefen Brunnen befreit. Also wieder ein Hinweis, kommt uns das bekannt vor? Menschen, die ihn verstoßen hatten, denen wird er später jemand, der diesen Menschen, auf die er eigentlich Grund hätte, ärgerlich zu sein, Ursache zum Leben. Er verschafft ihnen nämlich auch als Minister Brot, als die nämlich kommen und in Ägypten, wo er dann groß wurde, aus der Hungersnot kommen und betteln. Es ist also dieses Bild lebendig genug, dass wir diesen roten Faden weiter erkennen können. Dann darf Josef das ganze Volk erholen und nachdem der Pharao, der den Juden freundlich gesonnen ist, stirbt, kommt ein neuer. Der weiß schon gar nicht mehr richtig, wer Josef war und was er für Ägypten getan hatte. Alles, was er nur wusste, war, diese fremde Völkerschaft hier, die wird zu mächtig. Das sind schon fast Millionen, die einst als Familie von 70 Leuten kamen. Deshalb müssen wir sie ausrotten. Auch als Sklaven sind sie zu gefährlich. Und deswegen muss jede Erstgeburt männlicherseits getötet werden. Wir wissen, dass das die Hebammen dann zum Teil verweigerten. Mose, der auch erkennt, ich bin doch nicht ganz ein Ägypter, wird in der Wüste von Gott berufen, diesem Pharao zu sagen, lass mein Volk ziehen. Der berühmte Gospel, let my people go. Und dann erleben wir diese 10 Plagen. Liebe Gemeinde, erzählen Sie Ihren Kindern davon, das ist spannender als jeder Zeichentrickfilm, Tele 5 oder sowas. Die 10 Plagen, diese Geschichten, die sollten wir uns erzählen. Und die 10. Plage ist dann eine ganz furchtbare Sache. Im 2. Mose 12 lesen wir darüber, und hier landen wir noch einmal auf unserem Vogelflug, auf dem wir die Geschichte der Symbolik des Lammes in der Bibel studieren. Und der Herr sprach zu Mose, ich will noch eine Plage über Pharao und Ägypten kommen lassen. Danach wird er euch ziehen lassen. Und er wird euch nicht allein alles lassen, sondern auch, er wird euch sogar wegtreiben. So schrecklich wird diese Plage sein. Und Mose sprach, so sagt der Herr, ich will zu Mitternacht ausgehen in Ägyptenland und alle Erstgeburt in Ägypten soll sterben von dem ersten Sohn Pharaos an, der auf seinem Stuhl sitzt, bis an den ersten Sohn der Magd, die hinter der Mühle ist, und alles Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein in ganz Ägypten, wie es noch nie gewesen ist. Aber bei allen Kindern Israels soll nicht ein Hund mucken unter Menschen, sowohl als unterm Vieh, damit ihr erfahret, wie der Herr Ägypten und Israel scheidet. Und wie geht das zu? Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, von ihm soll das ganze Jahr an gezählt werden, im Judentum, sagt der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am 10. Tag dieses Monats nehme jeder ein Lamm, wo ein Hausvater ist, je ein Lamm, ein Haus. Wenn ihr in einem Haus ein Lamm zu wenig seid, so nehmt er es und sein nächster Nachbar an seinem Haus, bis so viele sind, dass das ganze Lamm aufgegessen werden kann. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, daran kein Fehl ist, männlich und ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es behalten bis auf den 14. Tag des Monats. Und sollt es schlachten gegen Abend und sollt von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, darin sie es essen. Nichts übrig lassen und ihr sollt es essen als die, die hinwegeilen, denn es ist des Herrn Passa. Hier entsteht das Passafest. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägypten gehen und die Erstgeburt schlagen und will meine Strafe beweisen an allen Göttern der Ägypter, ich, der Herr. Und das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, darin ihr seid, dass wenn ich das Blut sehe, ich an euch vorübergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Ägypten schlage. Und so passiert's dann auch. Und wieder ist es für die Israeliten ein ganz eindrückliches Zeichen, stellvertretend für die Strafe Gottes an Ägypten wird bei ihnen ein Tier akzeptiert von Gott, das gestraft wird und die Israeliten als Volk Gottes gehen frei aus. Die Israeliten, denen Gott auch nur gnädig sein kann, wenn sie seinen Vorschlag, wie das alles abzulaufen hat, akzeptieren. Ich denke, das ist wieder ein deutliches Abbild. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, und damit schon mal etwas ganz Deutliches jetzt, dass Jesus am Abend dieses Tages, Passafest, mit den Jüngern sein Abendmahl aß und dann plötzlich das Brot nahm und sagte, dies ist mein Leib, und ein neues Zeichen einsetzt und sich damit selber zu diesem Lamm macht. Dadurch wird eigentlich das Passafest überflüssig. Das Passafest, das ja zwar schon eine Erinnerung sein sollte an die großen Taten Gottes in der Geschichte. Wir könnten jetzt lesen, wenn wir Zeit hätten, 5. Mose 6. Das sollst du deinen Kindern einschärfen. Du sollst ihnen diese Geschichten über die Pfosten kleben. Also soll nicht nur He-Man und E.T. kleben an der Zimmertür, sondern diese Sachen sollen in unseren Zimmern hängen und von diesen Sachen soll man reden, damit man in diesen Zusammenhängen heimisch wird. Du sollst es den Kindern einschärfen. Das ist biblische Kindererziehung, aber spannend. Und glauben Sie mir, die Kinder hören bei diesen Geschichten zu. Dann können wir also sehen, es ist ein Zeichen für rückwärts, nicht zu vergessen. Aber es ist eigentlich dadurch überflüssig, dass es ein Zeichen nach vorwärts auch ist, nämlich ein Hinweis auf den, der dann selber das Lamm wurde. Wir haben keine Zeit mehr heute Morgen, da weiterzumachen. Ich hoffe, Sie haben vielleicht ein bisschen Lust bekommen, mal anhand von typologischen Bildern oder Wörtern durch die Bibel zu gehen. Zum Beispiel hier anhand des Lammes. Und ich sage Ihnen, man kommt bis zum Schluss in die Offenbarung mit dem Lamm, vor dem sich dann alle Knie beugen werden. Das Lamm, das erwürgt wurde, aber das sich freiwillig auf den Altar gelegt hat. Deswegen liegt hier auch das Wort Gottes auf unserem Altar. Eine andere Bezeichnung für Jesus, der Hirte, der das Lamm wurde, der wurde auch das letzte Wort Gottes an uns. Und deswegen liegt auf dem Altar eine Bibel. Alles erinnert ja an diese Zusammenhänge, auch unser Kirchengebäude, der große Tempel, in dem dann diese Dinge vollzogen wurden, der Vorraum, durch den sie reingehen, das Heiligste und hier drei Stufen erhöht, der Altarraum, das Allerheiligste. In diesen Zusammenhängen groß zu werden, ist kostbar. Und dann können wir antworten, wenn auch wir gefragt werden, nicht nur von Kindern, auch von erwachsenen Ministern heutiger Tage, ob sie aus Afrika kommen oder inzwischen aus unserem eigenen Land, weiß auch nicht mehr jeder Minister, was Jesaja bedeutet. Verstehst du auch, was du liest? Und wir können helfen zu verstehen und mit dem Verstand zu erfassen und dann auch mit dem Herz zu begreifen. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. 700 Jahre nach Jesaja wurde Jesus dieses Lamm. Als Johannes der Täufer ihn das erste Mal sieht, sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und wir gehen ab diesem Sonntag in die Woche, wo das besonders deutlich wird. Amen.